Hallo allerseits bei Politikwissen, des Politik-Podcasts der Uni Innsbruck. Ich bin Thomas Walli und in diesem Podcast erörtere ich mit meinen Gesprächspartnerinnen und Partnern aktuelle Fragen der Politikforschung. Die heutige Episode ist wiederum ein Teil dieser neuen Sonderreihe Corona und die Politik. Wir erörtern heute ein Metathema, so quasi ein Querschnittsthema in Bezug auf die bisherige Corona-Krise und dem Krisenmanagement. Denn heute geht es um die sehr facettenreiche Beziehung zwischen Wissenschaft und Politik. Dazu habe ich das Vergnügen, mit Alexander Bogner sprechen zu dürfen. Alexander Bogner ist habilitierter Soziologe mit Schwerpunkt in den Bereichen Wissenschaft, Technik und Umwelt. Von 2017 bis 2019 hatte Alexander Bogner eine Professur für Soziologie an der Universität Innsbruck inne. Seither ist er wieder, muss man sagen, er war das schon vorher, wissenschaftlicher Mitarbeiter am Institut für Technikfolgenabschätzung der Österreichischen Akademie der Wissenschaft in Wien. Seit 2019 ist Bogner zudem Präsident der Österreichischen Gesellschaft für Soziologie. Herr Bogner, es freut mich sehr, heute mit Ihnen sprechen zu dürfen.
Herr Walli, vielen Dank für die Einladung.
Herr Bogner, im Zuge der Corona-Krise konnten wir feststellen, dass politische Entscheidungen, auch jene mit sehr großer Tragweite, wie beispielsweise die Einschränkung von Grundfreiheiten, immer in Abstimmung mit Expertinnen und Experten getroffen wurden, vor allem mit Virologinnen und Virologen, beziehungsweise dass sich die Politiker und die Entscheidungsträgerinnen immer auf diese Expertinnen und Experten beriefen. Wie haben Sie als Wissenschaftsforscher diese letzten Wochen und Monate in dieser Hinsicht erlebt?
Die letzten Wochen und Monate waren aus Perspektive der Soziologie, insbesondere aus Perspektive der Wissenschaftssoziologie, natürlich besonders spannend, weil wir hier die Interaktion, von der Sie schon gesprochen haben, diese facettenreiche Interaktion von Politik und Wissenschaft sozusagen live erlebt haben. Und was wir da gesehen haben, war zunächst, naja, so etwas wie eine Sternstunde der Wissenschaft, könnte man vielleicht sagen, denn Corona hat verdeutlicht, dass wir ganz viele Risiken und Gefahren ohne die Wissenschaft gar nicht erkennen könnten, dass wir diese Risiken gar nicht erkennen, auch gar nicht erklären oder behandeln könnten. Das heißt, anders gesagt, ohne die Wissenschaft wäre der Coronavirus gar kein Virus, sondern eine irgendwie, naja, unerklärliche Heimsuchung. Und ohne Wissenschaft hätten wir natürlich auch gar keine Hoffnung auf Heilung. Auch wenn momentan der Weg zum Impfstoff vielleicht noch recht weit ist. Das ist, glaube ich, ganz grundsätzlich die Perspektive, die man aus wissenschaftssoziologischer Perspektive hat auf diese Corona-Situation. Und das, der zweite Punkt ist, es ist natürlich auch eine Sternstunde der Wissenschaft insofern, als wir ein ziemlich beeindruckendes Niveau der wissenschaftlichen Selbstreflexion erlebt haben. Mit Selbstreflexion der Wissenschaft meine ich, dass die Virologinnen und Virologen, die am Anfang so sehr wichtig waren für die Politik, für die politischen Maßnahmen, dass die eigentlich gegenüber der Öffentlichkeit immer die Vorläufigkeit ihres Wissens kommuniziert haben, die Fehlbarkeit wissenschaftlicher Forschung thematisiert haben und auch auf Uneindeutigkeiten in der Datenlage hingewiesen haben. Also das heißt, wenn ich es nicht ganz falsch sehe, ist uns in der Corona-Krise der Typus des reflektierten oder selbstreflexiven Experten oder der Expertin besonders deutlich vor Augen getreten.
Kann man damit sagen, dass im Zuge der Corona-Krise diese Dynamik des wissenschaftlichen Erkenntnisprozesses, also dieses, wo es ja immer um Disput geht, um Diskussionen, um niemals unumstößliche Erkenntnisse, sondern immer um vorläufige Erkenntnisse, dass das jetzt in der Bevölkerung auch mehr bewusst geworden ist, also wie Wissenschaft da überhaupt vorgeht?
Ja, das würde ich schon so sehen. Also zumindest dürfte das allen klar geworden sein, die auch selber nicht in der Wissenschaft arbeiten, die aber in den Qualitätsmedien, in Rundfunk und Fernsehen im ORF die Darstellungen der eingeladenen Expertinnen erlebt haben. Ich glaube, da ist wirklich das deutlich geworden, worauf im Endeffekt schon sehr eindringlich Karl Popper hingewiesen hat vor nunmehr fast schon 100 Jahren, nämlich er hat ja gesagt, also wer dogmatisch ist oder wer zum Dogmatismus neigt, der hat eigentlich in der Wissenschaft nichts zu suchen, beziehungsweise wer daran glaubt, dass er die absolute Wahrheit hat, der ist aus dem Spiel der Wissenschaft eigentlich schon ausgestiegen. Und die Qualität der Wissenschaft bemisst sich daran, dass sie sich selbst kritisiert, dass sie gegenüber Kritik offen ist, dass sie unvoreingenommen forscht und dass sie natürlich auch gegenüber allen Wahrheitsansprüchen skeptisch ist. Und die Wissenschaft geht selbstverständlich davon aus, dass so etwas wie die absolute Wahrheit nicht zu erreichen ist, sondern dass wir es immer mit relativen Wahrheiten zu tun haben, also dass wir mit anderen Worten uns quasi von den schlechteren Irrtümern zu den besseren Irrtümern vorantasten.
Wir haben in der Corona-Krise auch erlebt, dass sich Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler des Öfteren auch öffentlich widersprochen haben. Kann es sein, dass damit auch die Glaubwürdigkeit von Wissenschaft in der Öffentlichkeit langfristig Schaden nimmt? Also wenn diese Dispute in der Öffentlichkeit stattfinden, anstatt in diesem Fachpublikum?
Ich glaube nicht, dass eine Wissenschaft, die so quasi als Wahlverwandte der Religion auftritt, tatsächlich für Glaubwürdigkeit sorgt. Auf der anderen Seite kann natürlich der Widerspruch zwischen den Expertinnen und Experten dann zum Problem führen, wenn der Eindruck entsteht, die haben gar keine solide Forschung betrieben, da gibt es gar keine verlässlichen Daten, die behaupten einfach irgendwas, da hat jeder halt so seine Meinung. Ich glaube, das ist ein tatsächliches Problem, aber der Widerspruch an sich oder der Expertendissens an sich ist nicht das Problem, sofern immer bei diesem Dissens mitkommuniziert wird, auf welchen Voraussetzungen, auf welchen Modellannahmen, auf welchen Prämissen die eigene Forschung und damit auch die eigenen Aussagen basieren. Es ist ja ganz klar, Forschung ist wertgeleitet darin, dass sie von bestimmten theoretischen und methodischen Voraussetzungen ausgehen muss. Und wenn man diese Voraussetzungen mitkommuniziert, dann glaube ich, kann man auch mit guten Gründen einen Standpunkt vertreten, der konträr ist, vielleicht sogar zu anderen Expertinnen-Standpunkten. Und das muss dann auch in den Augen der Öffentlichkeit nicht unbedingt zu einem Glaubwürdigkeitsverlust führen, sondern im Gegenteil. Die Wissenschaft kann auch gerade dadurch besonders glaubwürdig erscheinen, dass sie eben nicht mit dem Allmachts- und mit dem Allwissenheitsanspruch auftritt, mit dem früher mal die Religion oder früher auch mal die Wissenschaft selber vielleicht gesegnet war.
Jetzt mal unabhängig von Corona, oder wenn wir Corona mal beiseite lassen, welche Rolle erfüllen Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler in der Gesellschaft und jetzt vor allem in Bezug auf die Politik? Oder wenn wir das anders fragen, kommt Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern überhaupt eine besondere Stellung, eine besondere Bedeutung in der Politik zu?
Der Wissenschaft kommt, glaube ich, mit guten Gründen eine besondere Stellung in der Politik zu. Und es liegt daran, dass wir in der Wissensgesellschaft leben. Diese Formel von der Wissensgesellschaft ist ja mittlerweile bekannt und geläufig und gerade auch in den politischen Reden und in der politischen Programmatik wird ja immer sehr stark darauf Bezug genommen. Wissensgesellschaft heißt aber nicht nur, dass das Wissen zur maßgeblichen Ressource wird im Sinne dessen, dass Bildung und Weiterbildung und lebenslanges Lernen für Innovationsregime sehr wichtig sind, sondern Wissensgesellschaft heißt ja auch, sehr viele politische Konflikte werden als Konflikte um das bessere Wissen oder um das richtige Wissen ausgetragen. Also da gibt es sehr viele Beispiele. Der Klimawandel ist ein Fall. Der Streit um das Pflanzenschutzmittel Glyphosat ist ein Beispiel. Die Auseinandersetzung um die Feinstaubbelastung, das Impfen. Es gibt ganz viele Themen, in denen wird vor allen Dingen darum gestritten, wer hat denn jetzt eigentlich recht? Wer hat die richtige Expertise auf seiner Seite? Und ja, was muss die Politik tun, wenn sie rational entscheiden will. Also in der Wissensgesellschaft, um es kurz zusammenzufassen, werden viele politische Konflikte als Wissenskonflikte verstanden und auch als solche ausgetragen. Und genau deshalb kommt der Wissenschaft in der Politik heute so eine herausgehobene Stellung zu, weil, naja, es ist in erster Linie wissenschaftliche Expertise, auf die dann in diesen Auseinandersetzungen rekurriert wird.
Und haben jetzt Wissenschaftler und Wissenschaftlerinnen in dieser Hinsicht auch einen besonderen Zugang zur Politik, wenn sie schon diese besondere Rolle haben?
Das ist eine gute Frage. Das ist die Frage, die ist natürlich sehr schwer zu beantworten, inwiefern die Wissenschaft einen besonders guten Zugang hat. Ich glaube, der entscheidende Punkt ist, die Wissenschaft hat immer dann nicht nur eine herausgehobene Rolle, sondern auch eine besondere politische Bedeutung, wenn die Politik selber sich versucht, schlau zu machen, indem sie Expertengremien einrichtet. Also wir haben das jetzt im Zuge der Corona-Krise ja gesehen, da gab es ein entsprechendes Expertengremium beim Gesundheitsministerium angesiedelt. In biopolitischen Fragen haben wir das auch mit der österreichischen Bioethikkommission. Also es gibt viele Beispiele, wo man sieht, die Politik versucht in diesen schwierigen, in diesen vertrackten Fragen sich schlau zu machen und versucht Expertise zu organisieren. Und in diesem Sinne hat die Wissenschaft natürlich auch einen besonderen Zugang zur Politik oder sagen wir so einen besonders kurzen Weg zu den politischen Entscheidungsträgern, weil es eben viele solcher Gremien und Kommissionen gibt, die auf Initiative der Politik selbst entstanden sind.
Sie haben es bereits angesprochen, dieses Expertengremium im Gesundheitsministerium, diese Taskforce Corona. Glauben Sie jetzt, dass es im Zuge von Corona zu einem Wandel in dieser Beziehung Wissenschaft und Politik gekommen ist? Sind jetzt Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler sozusagen die neuen Mächtigen im Staat, die neuen Entscheider im Staat, die jetzt sozusagen am Steuer sitzen?
Das ist eine gute Frage. Sind die Wissenschaftlerinnen die neuen Mächtigen? Das ist so eine Angst, die gibt es eigentlich schon ziemlich lang. Und die hat natürlich damit zu tun, dass wir unser Zeitalter, unsere Zivilisation als eine wissenschaftlich-technische Zivilisation verstehen und schon in den 50er und 60er Jahren des vergangenen Jahrhunderts gab es im Rahmen der berühmten Technokratie-Debatte die Vorstellung, dass die Politik demnächst mal abgelöst werden würde durch, na, wir würden heute wahrscheinlich sagen, eine Technokratenregierung. Und diese Technokratenregierung würde sich dann darauf, so die damalige Erwartung, die würde sich darauf beschränken, den Empfehlungen der Expertinnen und Experten zu folgen. Auf diese Art und Weise würde sich demokratische Politik selber entmächtigen und man hat die Erwartung gehabt, die Demokratie würde sozusagen als eine bloße Fassade bestehen bleiben, aber hinter dieser Fassade würde ein ganz anderes, ziemlich undemokratisches Stück aufgeführt werden, nämlich diese Technokratenregierung oder diese Expertenallmacht. Ich glaube, das Bild ist unrealistisch und das Bild trifft auch die heutige Situation besonders schlecht. Wir haben ja schon darüber gesprochen, wie die Expertinnen und Experten in der Öffentlichkeit auftreten und da, glaube ich, stellen wir fest, dass die Experten heute sehr bescheiden sind. Sie wollen informieren und beraten, aber niemand stellt ernsthaft den Anspruch, selber anstelle der Politik entscheiden zu wollen. Und genauso hört man das auch aus der von Ihnen genannten Taskforce, die am Gesundheitsministerium angesiedelt ist. Ziel ist eine vernünftige Politik, aber nicht die Herrschaft der Experten. Trotzdem machen Expertinnen und Experten natürlich manchmal den Fehler, dass sie zumindest insgeheim davon ausgehen, dass sich aus ihren eigenen Beobachtungen, aus ihren sachlichen Feststellungen zwingende politische Konsequenzen ergeben würden. Also ich glaube, das ist auch irgendwie wahrscheinlich ein typisch menschlicher Fehler, aber da hier verwechselt man gewissermaßen die Wissensebene und die Werteebene.
Die Wissensebene, die Ebene, die Dimension der Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler, Werteebene, jene Dimension, wo dann gewählte Vertreterinnen und Vertreter entscheiden müssen. Sehe ich das richtig?
Ganz genau, ganz genau. Vielleicht nochmal zurück, um das zu illustrieren, zum Stichwort Technokratenregierung. So eine Technokratenregierung funktioniert eigentlich nur bei weitgehendem Wertekonsens. Das heißt, wenn man einen stabilen Konsens hat über die zu verfolgenden Zwecke und über die damit verbundenen Basisnormen, dann kann man sich darauf beschränken, dann kann sich die Politik darauf beschränken, nach den effizientesten Mitteln zu suchen, um diese Zwecke zu erreichen. Das ist sozusagen die Stunde der administrativen Politik oder mit anderen Worten, es ist die Stunde der Technokraten. Das Ziel ist klar, das Ziel wird von allen unterschrieben und jetzt geht es nur noch in Klammer, also oft ist es ja sehr schwer, die besten und effizientesten Mittel zu finden, aber es geht eben nur noch um die Mittel und nicht um den Zweck. Das heißt, anders gesagt, erst wenn wir einen sehr weitreichenden Wertekonsens haben, dann ergibt sich aus der Feststellung der Experten oder aus den Wissensbehauptungen der Experten tatsächlich sowas wie ein politischer Sachzwang. Vielleicht lässt sich das illustrieren am Beispiel der Corona-Situation. Anfang Mitte März gab es einen weitgehenden Wertekonsens innerhalb der Bevölkerung. Die oberste Priorität hieß Gesundheitsschutz oder Gesundheitsprävention. Das war klar und es wurde natürlich auch unterstützt durch die Bilder, die damals aus der Lombardei kamen. Also das war ja alarmierend und es war klar, dass man sozusagen an einem Strang ziehen müsse und das Ziel des Lebensschutzes, des Gesundheitsschutzes wurde von allen unterschrieben. So, jetzt konnte sich die Politik darauf beschränken, administrativ Politik zu betreiben. Es ging dann darum, schneller und bessere Tests zu organisieren, mehr Atemschutzmasken zu organisieren, die Impfstoffforschung möglichst effektiv voranzutreiben und so weiter. Das Ende dieser administrativen Politik war dann gekommen, so Ende März, Anfang April, als dieser Wertekonsens so langsam zu bröseln begann. Die Ökonomen kamen daher und erklärten, naja Leute, wenn ihr so weitermacht, dann landen wir da in einer riesigen wirtschaftlichen Depression. Die Psychologen wiesen damals darauf hin, naja, die Leute im Homeoffice, die haben zum Teil Doppel- und Dreifachbelastungen. Das ist für Familien, für Kinder und für Eltern ist das eine Riesenbelastung. Die Soziologie hat damals schon zu spekulieren begonnen, ob es zu einer Refeudalisierung der Geschlechterrollen kommt im Zuge von Corona und so weiter und so fort. Was ich damit sagen will, ist, es kamen ab Anfang April weitere berücksichtigungswerte Aspekte ins Spiel, die dann zu der Diskussion geführt haben, wie radikal können wir das Ziel des Gesundheitsschutzes, des Lebensschutzes durchziehen, ohne auf mögliche Kollateralschäden der restriktiven politischen Maßnahmen Rücksicht zu nehmen. Es entstand also, wenn man so sagen kann, ein Wertedissens. Und auf der Basis so eines Wertedissenses ist natürlich wieder normale Politik gefordert. Normale Politik heißt jetzt, ist es nicht mehr so etwas wie rein administrative Politik möglich, sondern die Politik muss sich wieder erklären, muss ihre Maßnahmen überzeugend begründen und muss sich auch wieder mit Widerspruch von Seiten der Opposition herumschlagen. Das ist wieder der Zeitpunkt normaler Politik und der hat so im Laufe des April eingesetzt.
Das heißt, Sie haben nicht die Befürchtung, dass irgendwann beispielsweise nur noch Technokraten das Land regieren und es keine gewählten Vertreterinnen und Vertreter mehr geben wird. Eben wegen diesem Wertekonsens, der irgendwann wieder aufbricht und wo wir dann doch wieder politische Auseinandersetzungen haben. Habe ich das richtig verstanden?
Genau. Technokratie funktioniert nur bei weitgehendem Wertekonsens, weil es dann eben nicht mehr um die Zwecke geht, sondern nur noch um die Mittel. Und sobald wir einen Wertedissens haben, und wir reden ja auch von einer wertpluralistischen Gesellschaft, in der wir leben, ist so etwas wie Technokratie oder eine Technokratenregierung eigentlich auf Dauer gar nicht wirklich denkbar. Und das heißt jetzt für unser Expertenthema, heißt es, die Vorstellung, dass sich aus der Feststellung von wissenschaftlichen Tatsachen so etwas wie ein politischer Sachzwang ergeben würde, Diese Vorstellung ist zu einfach gedacht, weil tatsächlich ergibt sich ein politischer Sachzwang aus einer wissenschaftlichen Wissensbehauptung nur dann, wenn diese Wissensbehauptung durch einen weitgehenden Wertekonsens gedeckt ist. Das klingt ein bisschen kompliziert, ist aber einfach. Vielleicht an einem Beispiel. Nehmen wir mal die wissenschaftliche Feststellung, also gehen wir mal davon aus, die wissenschaftliche Feststellung lautet, die Kindersterblichkeit in einem bestimmten Land ist sehr hoch. Aus dieser wissenschaftlichen Feststellung ergibt sich ein politischer Sachzwang. Die Politik ist quasi automatisch zum Handeln aufgerufen, weil die Öffentlichkeit alarmiert ist. Die Wissenschaft hat festgestellt, Kindersterblichkeit ist besonders hoch. Dieser politische Sachzwang ergibt sich aber nur deshalb, weil sich das Expertenwissen auf einen breit geteilten Wertekonsens stützt. Der Wertekonsens lautet, der Schutz des Lebens genießt sehr hohe Priorität. Und nur weil wir diese Norm haben und nur weil wir einen Konsens haben über die Gültigkeit dieser Norm oder dieses Werts, genau deshalb ist die wissenschaftliche Aussage in der Lage, politischen Sachzwang zu entfalten.
Ich würde jetzt hier noch eine andere Beziehung interessieren, nämlich die Beziehung von Wissenschaft und Öffentlichkeit, nachdem wir jetzt die Beziehung von Wissenschaft und Politik uns angeschaut haben. Wir haben jetzt ja im Zuge von Corona gesehen, dass das Wissenschaftler auch nicht nur in der Politik, sondern auch in der Öffentlichkeit eine stärkere Rolle haben. Sie haben das auch bereits sehr gut dargelegt. Und was heißt aber jetzt diese neue mediale Rolle für die einzelnen Wissenschaftler und Wissenschaftlerinnen? Denn normalerweise stehen diese ja anders als Politikerinnen und Politiker nicht im medialen Fokus. Und wie können sie jetzt, wie müssen sie jetzt mit diesem medialen Interesse umgehen?
Das neue oder das verstärkte mediale Interesse ist natürlich einerseits eine Verheißung. Auch die Wissenschaft ist ja darauf angewiesen, dass sie mit ihrer Forschung, mit ihrem Wissen Resonanz findet, eben auch in der Öffentlichkeit. Der Anspruch wird ja immer größer, dass die Wissenschaft ihrer Gesellschaft auch was zu bieten haben soll, dass sich die Wissenschaft nicht nur in Spezialdiskursen verliert, sondern dass sie etwas beiträgt zu den großen Problemen der Menschheit, zu den Grand Challenges, wie es so schön heißt. Von daher ist die Wissenschaft heute stärker denn je darauf angewiesen, sich auch gegenüber dem Laienpublikum, wie es so schön heißt, sich verständlich zu machen. Da sind die Medien natürlich der wichtigste Multiplikator und deswegen ist es wichtig und deswegen ist es auch verlockend natürlich für uns alle, die wir in der Wissenschaft arbeiten, in den Medien präsent zu sein bis zu einem gewissen Grad. Und natürlich muss man damit umgehen lernen, dass die Medien einer anderen Logik folgen als die Wissenschaft. Wir können uns für unsere Argumentationen sehr viel Zeit lassen. Wir können Differenzierungen vornehmen, Präzisierungen vornehmen. Und so wie wir beide das jetzt in unserem Gespräch hier ja auch praktizieren, wir haben jede Menge Zeit. Und das einzige Relevanzkriterium ist, dass irgendetwas wissenschaftlich Interessantes oder Neuartiges vielleicht dabei herauskommt. Die Medien funktionieren natürlich nach einer anderen Logik. Da geht es im Endeffekt darum, Aufmerksamkeit zu schaffen. Und diese Aufmerksamkeit schafft man natürlich nicht, indem man die Expertinnen und Experten einfach mal so dahin reden lässt oder in ihrem typisch wissenschaftlich-akademischen Vortragsstil einfach dahin plaudern lässt, sondern man versucht sozusagen, irgendwie resonanzstarke Botschaften zu produzieren, also irgendwas, was sozusagen für die Medien auch Mitteilungswert hat. Und das ist natürlich ein Lernprozess für die Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler, für uns alle. Man muss versuchen, soweit wie es geht, verständlich zu kommunizieren, die ein oder andere Differenzierung auch mal wegzulassen und ja, natürlich auch immer damit rechnen, dass die eigenen Aussagen in sehr knapper, manchmal auch verkürzter Form wiedergegeben werden. Das führt natürlich auch zu allerhand Enttäuschungserlebnissen, aber eben auch zu Lernerlebnissen. Und ich glaube, gerade die jüngere Generation wird sehr gut daran tun, die eigenen medialen Kompetenzen da auch entsprechend zu schulen. Das wird ja auch schon so ein bisschen getan. Es gibt ja die langen Nächte der Forschung und es gibt die Science Slams und es gibt alle möglichen Formate, um wissenschaftliche Forschung öffentlichkeitswirksam darzustellen. Und also nach meiner Beobachtung sind da gerade die Jüngeren oft sehr viel besser aufgestellt als die Alten.
Ja, Herr Bogner, danke Ihnen sehr für dieses sehr spannende Gespräch. Ich habe viel gelernt zur Wechselbeziehung zwischen Wissenschaft und Politik und Wissenschaft und Öffentlichkeit und vor allem jetzt nochmal prominent geworden durch die Corona-Krise, nochmal relevanter geworden. Danke nochmals und liebe Grüße nach Wien.
Ja, vielen Dank für die Einladung, für die Gelegenheit zu dem schönen Gespräch und ich hoffe, wir sehen uns demnächst mal, vielleicht gleich im Wintersemester mal in Innsbruck wieder an der Uni. Schöne Grüße.